Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Ich bin Carola Gaustra, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute bekommen Sie Hilfe und Informationen aus erster Hand, sodass die Schulzeit für Ihr Kind optimal gelingen kann. Denn die Jahre in der Schule dienen nicht nur der Wissensvermittlung, sondern sind sehr, sehr prägend und formend für Ihr Kind, sei es durch Pädagogen, Pädagoginnen oder die Schulkollegen, die Schulkolleginnen. Sollte Ihr Kind hörbeeinträchtigt sein, steht einer glücklichen und erfolgreichen Schulzeit absolut nichts im Weg. Wichtig ist nur, dass man wirklich gut informiert ist, dass man alles weiß, dass man dem Kind wirklich einen sehr, sehr guten Schulweg ebnen kann. Und um das optimal zu machen, haben wir heute einen sehr, sehr wichtigen Gast eingeladen. Freue mich sehr, dass sie da ist und die hilft uns dabei. Diplompädagogin Heidi Reischitz. Hallo, herzlich willkommen.
Freut mich auch sehr.
Sie sind, jetzt muss ich vorlesen, Diversitätsmanagerin für Sinnesbehinderung Hören beim Pädagogischen Dienst der Bildungsdirektion Wien. Das klingt ein bisschen sperrig.
Ja.
Was versteht man da drunter?
Ja, also die Bildungsdirektion wurde ja umgebaut und 2018 wurde eine neue Schiene eingezogen, der Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik. In Österreich wurden 109 Mitarbeiter in diesem Fachbereich bereitgestellt.
Für alle 9 Bundesländer.
Für alle 9 Bundesländer und in Wien sind es 21. Und eine davon bin ich und in Wien bin ich zuständig für den Arbeitsschwerpunkt Hören.
Betrifft aber jetzt ab der Volksschule Kinder?
Betrifft Nahtstelle, Volksschule, also Kindergarten, Volksschule.
Kindergarten auch schon?
Ja, also die Übergänge vor allem, bis Schulaustritt.
Also Vorschule quasi?
Genau,
ja. Was sind jetzt die Aufgaben einer Diversitätsmanagerin?
Also
was machen Sie?
Ja, also so wie es der Name schon sagt, die großen Themen sind Inklusion und Diversität. Unterm Strich gesagt, ist es wichtig, dass die Kinder mit Funktionsbeeinträchtigungen Zugang haben zu bestmöglicher Bildung. Und im Fachbereich Hören ist es so, dass wir in Wien ein sehr, sehr breites Tätigkeitsfeld haben und deswegen bin ich auch jetzt für diesen Arbeitsschwerpunkt speziell zuständig. Wir haben im System in Wien circa 500 Kinder mit einem Förderbedarf. Kann ich gerne dann noch erklären. Und jährlich circa 500 Konsultationen und Anfragen diesbezüglich.
Jetzt wollen wir mal genau im Detail mal durchbesprechen, wie sowas funktioniert. Das heißt, die Eltern müssen die Initiative ergreifen, machen dann einen Antrag, laden das Formular von der Bildungsdirektion runter, füllen das aus und schicken das. Und so beginnt der Prozess.
Ja,
oder wie funktioniert das?
Ja, das kommt jetzt darauf an, ob Schulneulinge sind oder Kinder, die schon im System sind. Also Kinder, die im System sind.
Wie kommt man denn ins System?
Ich sage jetzt im Schulsystem.
Ach so, im Schulsystem.
Also wenn Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, wir haben auch viele Quereinsteiger oder Kinder, die dann später erst mit Hörgeräten versorgt werden, da stellt die Schule sozusagen einen Antrag, schickt ihn an uns, an Inklusion und wir werden dann tätig. Bei Schulneulingen oder auch sonst, wenn Eltern Fragen haben, können sie sich direkt an die Bildungsdirektion wenden und werden dann zu mir geschickt. Oder sie haben meine Kontaktadressen sowieso.
Ich kann mir vorstellen, wenn man da Eltern eines hörbeeinträchtigten Kindes ist, da kommen sehr, sehr viele Fragen.
Ja.
Da ist man im ersten Moment wahrscheinlich völlig überfordert, weiß gar nicht, wo man beginnen soll und was man alles braucht. Was sind denn so die ersten Fragen, die da an Sie herangebracht werden?
Also ich kann jetzt nur momentan aus aktuellem Anlass berichten. Jetzt ist das große Thema Schuleintritt. Ja, es sind die Schulneulinge das große Thema. Welcher Schulplatz ist der beste für mein Kind? Und das ist natürlich auch ein ganz großes Thema für Eltern. Man darf einfach die psychosoziale Belastung nicht unterschätzen. Es ist für alle Eltern ein großes Thema, wenn mein Kind in die Schule kommt. Ja. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern. Aber da ist es dann schon hilfreich, wenn man eine Begleitung bekommt. Und die kriegt sehr viele Telefonate und die versucht, die Eltern zu begleiten. Und auch, ich habe ein Team, ein Hörteam hinter mir. Einige davon sind auch in Expertinnen, die sozusagen auch die Expertise erstellen für diese Kinder. Und wir begleiten die Eltern dann und versuchen auch den bestmöglichen Schulplatz zu finden.
Man hat ja so eine Vision, man will das Beste für das Kind. Jetzt ist das Kind hörbeeinträchtigt und der Start war schon mal schwierig ins Leben oder man bekommt später ein Hörsystem. Wie soll man da jetzt vorgehen? Man meldet sich bei euch, hat vielleicht schon selbst Vorschläge, wo man das Kind hingeben möchte.
Ja.
Oder muss man sich damit mit euch absprechen? Kann das dann so eine Schule sein? Oder wie funktioniert das? Wer sucht im Endeffekt die Schule aus?
Ja, also jetzt ist es auch so im Vorfeld, dass wir Informationen einholen, gerade bei Schulneulingen. Ich bleibe jetzt einmal bei den Schulneulingen. Ja. Da besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Frühförderern. Mhm. Gerade bei Cochlea-Implantat-Kindern ist es sehr wichtig, dass eine gute Frühförderung passiert. Und auch dann im Kontext mit den Eltern. Die Eltern kennen natürlich ihr Kind am besten in Zusammenarbeit mit allen. Mhm. Versucht man dann, den bestmöglichen Platz zu finden. Das hängt von vielen Faktoren ab, ja. Das hängt von der Reife des Kindes ab, vom Höralter. Wann ist das Kind zum Beispiel mit Hörtechnik versorgt worden? Von der Persönlichkeit des Kindes. Also wir versuchen da wirklich alle Faktoren mit einzubeziehen und schauen dann einen guten Schulplatz für das Kind zu finden, weil ja nicht jeder Schulplatz gleich gut ist für jedes Kind. Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit und ist ganz individuell. Mhm. Und wir haben da, also ich kann jetzt einmal hauptsächlich für Wien sprechen. Mhm. Ich habe schon auch den Überblick über die Schullandschaft in Österreich. Aber in Wien ist es so, dass wir sehr gut aufgestellt sind mit verschiedenen Beschulungsmöglichkeiten.
Mhm. Die Bildungsdirektion gibt es jetzt, wie gesagt, seit 2018.
Ja.
Da hat sich die Struktur verändert. Aber wichtig ist, ihr seid da für diese Kinder und für diese Familien, dass man den bestmöglichen Weg eben einschlagen kann. Diese hörbeeinträchtigten Kinder, jetzt beginnt das schon in der Vorschule. Das heißt, ihr kommt dann hin und werdet im Vorschuljahr die Kinder schon begleiten, um herauszufiltern, in welche Richtung es gehen könnte.
Eigentlich schon wirklich nahtstehende Kindergarten. In die Vorschule kommen die Kinder, die noch nicht so ganz schulreif sind, die noch etwas brauchen. Okay. Im Hörbereich ist es dann so, dass an der Sprache gearbeitet wird. An der Aussprache gearbeitet wird, an der Reifung. Im System selber, da muss man vielleicht jetzt auch differenzieren. Ja, wenn Kinder schon mit Hörgeräten kommen und man weiß, das Kind braucht speziell jetzt in diesem Bereich etwas, dann passiert meistens schon vorher etwas. Mhm. Aber es treten dann auch immer wieder oder kommen Kinder oder werden Kinder auffällig, wo man sagt, da könnte was mit dem Hören sein. Und wir kommen dann eben im Zuge der Schuleinschreibung oder weil die Kinder dann aufgrund verschiedener Bedürfnisse dann in die Vorschule kommen, erst drauf, dass eine Hörbeeinträchtigung vorliegt. Mhm. Also wir haben die ganze Bandbreite. Mhm. In der Regel sollte ja Hörbeeinträchtigung sehr früh erfasst werden. Mhm. Da passiert auch sehr viel mit Neugeborenen-Screening und
da ist viel getan. Also da wurde viel getan.
Viel getan. Trotzdem passiert es immer wieder mal, dass Kinder eben erst später auffallen.
Also wenn jetzt Kinder CI-Träger sind, also Cochlea-Implantatnutzer, können sie die Regelschule besuchen?
Ja.
Ist möglich?
Grundsätzlich ja. Mhm. Ja. Aber jedes Kind ist anders und da muss man auch genau hinschauen. Also kein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung ist gleich wie ein anderes Kind. Man kann zwei Kinder hernehmen mit derselben Hörkurve und trotzdem sind die Ausprägungen ganz unterschiedlich, die Bedürfnisse unterschiedlich, die Sprache unterschiedlich. Das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber in der Regel können gut geförderte Schüler und Schülerinnen mit Cochlea-Implantat sehr gut die Regelschule besuchen.
Also wenn ich mir jetzt da vorstelle, ich nehme jetzt Schule A, spreche mit der Direktorin, mit den Lehrern, da kommt ja ein gewisser Mehraufwand auf die Schule zu, wenn sie das jetzt nicht so gewohnt sind, hörbeeinträchtigte Kinder zu unterrichten. Mhm. Was passiert denn da? Können die auch sagen, die Schule, na, das ist mir zu anstrengend, mache ich nicht?
Eigentlich können sie es nicht ablehnen, aber natürlich bedeutet es einen Mehraufwand und es kommt halt sehr auf die Haltung an. Mhm. Ja, ich erlebe es auch ganz unterschiedlich ausgeprägt.
Also dieser Mehraufwand, um den nochmal anzusprechen, was wäre denn das für eine Schule, der Lehraufwand, außer einen Stützlehrer bereitzustellen? Was käme denn dazu auf
Schule? Der Mehraufwand ist einfach die Haltung, wie gehe ich an die Sache heran. Vielleicht würde ich gerne ein bisschen ausholen. Mhm. Ja. Ich habe so die Anfänge der Integration erlebt in den 80er Jahren, war ja auch eine große Errungenschaft. Mhm. Wir haben uns aber weiter bewegt. Integration wurde da damals doch so als Besonderheit angesehen. Mhm. Wenn ich jetzt vom inklusiven Denken ausgehe, sage ich, Diversität ist etwas Wünschenswertes. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist einzigartig. Und man kann das auch als Chance und Ressource sehen.
Mhm. Aber leben wir diese Diversität, die ja jetzt so groß in den Medien immer ist, leben wir die in Wien schon?
Wir sind noch weit entfernt. Mhm. Ja, also wir sind ein Stück weiter, aber wir sind noch weit entfernt. Und jetzt weil Sie gesagt haben, vom Mehraufwand.
Mhm. Technisch meine ich jetzt.
Ja, technisch sind einmal die Kinder meistens basisversorgt. Mhm. Also sie haben ein Cochlea-Implantat oder ein Hörgerät, je nachdem, was sie brauchen. Bekommen auch eine FM-Anlage zur Verfügung gestellt. Also wir versorgen die Kinder, auch wenn sie nicht die eigene mitbringen, die wird ausgeborgt.
Und die bleibt dann in der Klasse.
Die bleibt in der Klasse. Die Eltern müssen die Versicherung zahlen natürlich. Mhm. Aber vom Mehraufwand ist einfach die Handhabe. Die Handhabung mit der FM-Anlage, und das ist aber kein großer Aufwand.
Das muss der Schüler, die Schülerin dann selbst betreuen. Oder macht das der Lehrer?
Das macht also bei kleineren Kindern schon noch der Lehrer, bei größeren Kindern, bei Jugendlichen im Gymnasium machen es die Kinder selber.
Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit.
Das ist einmal eine Sache. Die andere Sache ist, dann würden wir eigentlich schon zu diesem Thema Nachteilsausgleich kommen.
Gleich, was ist das genau? Ist das schon gesetzlich verankert?
Der Nachteilsausgleich ist gesetzlich verankert im Sinne von gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen, Leistungsverordnung, Schulorganisation. Als Begriff gibt es den Nachteilsausgleich in der Form nicht so. Okay. Ja, aber wir haben ihn trotzdem erarbeitet, sozusagen als Handreichung zum Nachteilsausgleich. Und dieser Nachteilsausgleich betrifft eben die Leistungsbeurteilung und auch die Schulorganisation, Gestaltung im Unterricht, und ist eine große Hilfe für die Lehrer. Also das ist einerseits auch die Anwendung der Technik, es betrifft dann auch personelle Ressourcen, die man zusätzlich anfordern kann und freimachen kann. Es betrifft Zeitzugabe.
Was ist das?
Zum Beispiel, wenn ich kann bei Schularbeiten mehr Zeit geben.
Und auch, was ist bei Ansagen oder so, wenn man zuhört? Ja. Wie ist das da geregelt?
Also das sind auch Anregungen für den Unterricht, zum Beispiel statt einer Ansage ein Laufdiktat. Mhm. Das wäre Lesen, Merken, Niederschreiben, dass man kompensatorisch arbeiten kann.
Ist das jetzt eine Ausmachungssache mit dem Lehrer, wenn man sagt, jeden Freitag ist jetzt eine Ansage, ein Diktat? Was macht denn dann das Kind, das hörbeeinträchtigt ist? Macht man das mit dem Lehrer aus oder gibt der Lehrer vor?
Das wird individuell dann gehandhabt. Mhm. Also die Fachleute vor Ort besprechen das dann auch mit den Lehrern und
ich stelle mir vor, dass da ein bisschen Verwirrung herrschen könnte. Ne? Der eine macht es so, der andere macht es so. Man versucht natürlich, das Beste für sein eigenes Kind rauszuholen, aber ich kann mir vorstellen, dass da bei Eltern eine gewisse Verwirrung entstehen könnte.
Ja, und deswegen sind ja auch diese gesetzlichen Grundlagen sehr hilfreich, weil die Lehrer das dürfen. Die Lehrer dürfen Rücksicht nehmen auf die Funktionsbeeinträchtigung.
Ist aber in Deutschland geregelt, im Gesetz bei uns wieder nicht.
In Deutschland deutlicher geregelt als in Österreich, aber aufgrund der Gesetzes, Bestimmungen kann man das ganz deutlich herauslesen.
Mhm. Wenn man sich da jetzt ein bisschen ungerecht behandelt fühlt, weil der Lehrer vielleicht nicht so geduldig oder entgegenkommend ist, was mache ich denn da als Elternteil, wenn ich merke, dass da eine gewisse Unzufriedenheit entsteht, wenn dann nicht so ja aufs Kind aufgepasst wird? Melde ich mich da bei euch oder wie geht man denn ja. davor, wenn
ja,
man merkt?
Also bei mir kann man sich immer melden. Ich bin Anlaufstelle für den Bereich Hören. Aber grundsätzlich ist es einfach gut, ins Gespräch zu kommen und die Expertinnen oder das mobile Team Hören, das auch die Kinder mit Hörbeeinträchtigung betreut, ist immer bemüht, da Lösungen zu finden.
Mhm.
Aber grundsätzlich stehe ich immer offen für jede
das heißt,
Frage.
Man kann sie eigentlich immer anrufen, wenn sich ein Problem auftut. Das heißt, ihr Telefon steht auch nicht still wahrscheinlich, oder? Wie viele Anträge sind das im Jahr, die Sie da behandelt, die da über Ihren Schreibtisch laufen?
500.
500 pro Jahr?
Ja.
Nur in Wien?
Ja.
Nur in Ihrer Region?
Also nur im Bereich Hören.
Nur im Bereich Hören?
Ja.
Das sind 500. Wie viel sind das in Österreich? Wissen Sie da? Haben Sie da eine Zahl?
Ich habe jetzt, nein, also bezüglich der Bundesländer kann ich jetzt keine Zahl nennen. Aber natürlich ist in Wien der Anteil wesentlich größer, der Bedarf einfach größer.
Ja. Aber das heißt, Ihr Telefon steht nie still, Sie sind da wirklich dauernd im Dauereinsatz?
Ja, das Telefon schaltet sich zeitweise selber ab.
Okay. Was wir noch nicht besprochen haben, sind diese Ressourcen für hörbeeinträchtigte Kinder. Wie wird dieser SPF, dieser Förderbedarf,
ja,
dieser sonderpädagogische Förderbedarf ermittelt? Was ist das und wie wird das ermittelt?
Ja, also grundsätzlich haben wir 3 Arten von Förderbedarf für hörbeeinträchtigte Kinder. Das ist eben der sonderpädagogische Förderbedarf, das hat sich auch jetzt im Zuge des Umbaus der Bildungsdirektion ein bisschen verändert, der über die Rechtsabteilung läuft. Also die Rechtsabteilung ist fallführend. Ich schreibe dann für die Rechtsabteilung ein Gutachten, das evidenzbasiert eben aufgrund der Befunde und auch der Gutachten dann geschrieben, unterstellt wird. Und dann gibt's einen juristischen Bescheid.
Mhm.
Die Grundlage dafür, für diesen Bescheid, ist, dass eine Behinderung länger als 6 Monate besteht.
Mhm.
Wir haben aber in Wien auch den anderen Förderbedarf und das ist eigentlich so mein Weg. Das ist keine juristische Feststellung, sondern eine amtsinterne, die aber Ressourcen frei macht und aufzeigt, das Kind braucht etwas.
Mhm. Was könnte das zum Beispiel sein? Können Sie uns da ein paar Beispiele sagen?
Ja.
Was könnte das jetzt sein, was das Kind braucht?
Ja, also in dem Förderbedarf ist es dann auch verankert. Da ist eigentlich der Nachteilsausgleich oder auch der ICF eingearbeitet.
Ah, das ist alles.
Mhm. Ja, und da wird aufgezeigt, eben das Kind braucht eine technische Versorgung, es braucht eben personelle Ressourcen, es braucht die Anwendung des Nachteilsausgleichs bei der Beurteilung und all diese Dinge, die wir eigentlich schon besprochen haben.
Mhm.
Es ist nur ein internes Instrument, um sichtbar zu machen, welche Ressourcen das Kind braucht.
Mhm.
Und dann haben wir noch, der nennt sich Paragraph 39, ist auch ein Förderbedarf für Schüler und Schülerinnen in der Bundesschule, also im Gymnasium und in den berufsbildenden Schulen.
Also für die höheren.
Für die höheren Schulen, genau.
Gibt es da mehr Unterstützung oder weniger Unterstützung oder wie ist das geregelt?
Ja, also Land und Bund sind unterschiedliche Töpfe.
Mhm.
Es gibt für die Bundesschulen mehr Stunden an Einzelintegration als in den Landesschulen. Dafür gibt es in den Landesschulen die Schwerpunktklassen. Also wir haben in Wien 2 Spartenschulen. Habe ich das eben schon erwähnt?
Nein, haben Sie noch nicht erwähnt.
Es gibt in Wien 2 Spartenschulen, inklusive Schulzentren mit dem Förderschwerpunkt Hören. Es gibt angeschlossen an diese Spartenschulen gibt Schwerpunktklassen, auch verteilt in Wien. Und dann, wie wir schon besprochen haben, die Einzelintegration.
Was ist eine Spartenschule?
Eine Spartenschule ist ein Schulzentrum mit speziellem Schwerpunkt. Mhm. Eben in dem Fall mit dem Schwerpunkt Hören.
Mhm.
Das sind 2 Schulen in Wien. Die eine, das Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, hat schon lange Tradition, da ist auch der Schwerpunkt Gebärdensprache, aber auch alle anderen Arten von Hörbeeinträchtigung. Und der Hammerfestweg, Schulzentrum Hammerfestweg, war früher in der Waltergasse im 4. Bezirk, war immer schon schwerhörigen Schule, also da war die lautsprachliche Förderung im Vordergrund. Das ist heute nicht mehr gültig. Also heute schaut man, was braucht das Kind? Mhm. Welche Art von Förderung braucht ein hörgeschädigtes Kind?
Ganz, ganz wichtig. Ja. Diese Kinder, sind die schon so weit, dass sie auch ihre Bedürfnisse euch mitteilen können? Im Kindergarten, in der Volksschule, wenn etwas nicht so läuft?
Ist ganz, ganz unterschiedlich, hängt vom Kind ab, ja.
Oder wird über die Eltern an euch
getragen? Es wird viel, natürlich ist die Elternarbeit sehr wichtig, aber in der Regel gibt es wirklich, und das wünschen wir uns auch, sehr selbstbewusste, hörbeeinträchtigte Kinder, die stolz ihre Hörtechnik tragen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen, also ich sehe das auch als Auftrag, das ist auch eine wichtige Arbeit. Wir haben früher gesagt, hörgeschädigten Kunde, aber einfach die Auseinandersetzung, ja, es ist ja auch Identitätsarbeit, wie selbstwirksam kann ich sein, also diese Dinge zu vermitteln.
Das also ist auch daran die, wird gearbeitet, dass das
Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit eines hörgeschädigten Pädagogen.
Mhm. Das heißt, das wird zusätzlich noch dem Kind auch mitgegeben.
Ja.
Für den Weg, auch ganz wichtig, ne, dass man mit Stolz das trägt. Welche Ansprüche haben die Familien, die ein hörbeeinträchtigtes Kind haben und wohin können sie sich wenden? Seid ihr wirklich die Anlaufstelle Nummer eins? Oder muss man wieder was anderes bedenken und sich bei einer zweiten Stelle melden?
Also grundsätzlich ist die Bildungsdirektion mit dem Fachbereich, also Fachbereich Inklusion, Diversität, die Anlaufstelle Nummer eins. Mhm. Aber man kann sich auch an die Schulzentren wenden, das mobile Team hören, ist in Wien in allen Bezirken aufgestellt. Also die jeweiligen Schulen haben da auch schon die Kontaktadressen. Aber wenn Eltern jetzt überhaupt keine Anknüpfungspunkte haben, dann können sie sich gern an mich wenden. Man kann auch in der Bildungsdirektion anrufen und wird dann weiter verbunden.
Mhm. Sie wenden dieses ICF an, dieses internationale Klassifikationssystem. Was ist das?
Ja, also es gibt ja das den ICD-10 oder jetzt dann ICD-11. Das ist das medizinische System, das sozusagen eine Funktionsbeeinträchtigung beschreibt. Und parallel dazu gibt's auch das ist die internationale Klassifikation der Funktionsstörungen. Das ist interdisziplinär und fachspezifisch übergreifend und ist eine internationale Sprache, die eben von mehreren Disziplinen verstanden wird. Und mir gefällt dieser Ansatz sehr gut, weil er nicht die Defizite beschreibt, sondern was kann ein Kind leisten. Mhm. Und da werden eben die Körperstrukturen, die Körperfunktionen, die Teilhabe beschrieben und ganz wichtig auch die Umweltfaktoren. Und die spielen jetzt bei uns eine große Rolle, weil wie kann die Umwelt gestaltet werden für das Kind mit einer Funktionsbeeinträchtigung, dass die Teilhabe ermöglicht ist. Mhm. Das Ziel ist ja die bestmögliche Bildung oder der Zugang zu einer bestmöglichen Bildung für alle.
Wie würden Sie denn das beschreiben, der bestmögliche Weg? Also im Idealfall geht's durch die Volksschule, Gymnasium, Matura und vielleicht auch ein Studium. Das wäre der Idealfall.
Das wäre so der Idealfall, aber was ist der Idealfall? Mhm. Ja, es ist auch bei Kindern jetzt mit normalem Hörvermögen ist auch nicht immer jetzt das Studium der beste Weg. Der beste Weg ist der Weg, der individuelle Weg. Ich denke mal, da ist wieder dieses individuelle Hinschauen wichtig. Für mich gehört zu Inklusion und zum inklusiven Denken auch das individuelle Hinsehen, das Kind sehen, aber trotzdem einen guten Zugang zur Bildung zu ermöglichen.
Und der ist jetzt schon gegeben?
Der ist
gegeben und Cochlea-Implantat-Nutzer können sehr wohl diesen Bildungsweg einschlagen.
Absolut.
Weil viele Eltern vielleicht zögern und sich denken, ich weiß jetzt nicht, mein Kind ist vielleicht jetzt hörbeeinträchtigt kann diesen Weg nie einschlagen. Das stimmt nicht. Also stimmt Sie nicht. Kennen sehr viele Beispiele, wo das sehr gut gelungen ist.
Absolut.
Die Regelschule.
Absolut, ja. Und das Cochlea-Implantat ist einfach eine Errungenschaft. Wie gesagt, ich bin zuständig für alle Arten von Hörbeeinträchtigung, aber das Cochlea-Implantat ist natürlich eine Errungenschaft, die großartig ist, weil die Kinder, wenn sie ideal versorgt sind, früh genug implantiert werden, wirklich zur Sprache kommen. Das erleben wir im Alltag immer wieder.
Ganz wichtig ist aber auch die Kommunikation zwischen Schule, Eltern und den Zuständigen von euch eben. Also diese Kommunikation, ja, dass man wirklich immer ein kleines Rädchen dreht, dass sich das immer besser einstellt, das Ganze.
Das ist der Idealfall.
Das ist,
Idealfall. Das ist wie in einem Chor das Zusammensingen. Ja? Nicht der Einzelne zählt, sondern alles das gemeinsame zusammen. Ergebnis. Und so ist es auch im Bereich Hörbeeinträchtigung, auch das Zusammenspiel von Pädagogik, Medizin, Technik.
Mhm. Was mich auch noch interessiert, die Schüler werden ja von Kindergarten bis Ende Schullaufbahn betreut. Die Eltern sind oft besorgt natürlich, man will immer das Beste für das Kind und gerade wenn es hörbeeinträchtigt sind, hat man vielleicht trotzdem noch mehr, muss man noch mehr hinschauen auf das Ganze. Wie ist das bei euch in der Praxis? Wie schaut das aus? Sind die Eltern sehr besorgt?
Teils, teils. Aber natürlich ist man als Elternteil besorgt und möchte die bestmögliche Wahl. Und ich glaube, wichtig sind dann auch immer so diese Nahtstellen, die Übergänge vom Kindergarten zur Volksschule oder von der Volksschule zur Sekundarstufe 1 und von der Sekundarstufe 1 zur Sekundarstufe 2. Also das ist auch so ist mir ein wichtiges Anliegen, dass man da möglichst reibungslose Übergänge schafft. Da ist gute Kommunikation wichtig. Also dass auch, wie wir schon vorher gesagt haben, dass alle an einem Strang ziehen.
Mhm. Ihr seid auch ein bisschen so Seelsorger, oder? So ein bisschen so die große Schulter, bei der man sich ausweinen kann.
Die psychosoziale Arbeit ist ein ganz wichtiger Faktor, ist einfach nicht zu unterschätzen, weil wenn man ein Kind mit einer Funktionsbeeinträchtigung hat, dann ist der Stressfaktor für die Eltern schon sehr groß.
Warum? Was ist da noch alles dabei? Wo muss ich das Kind, wo sind die Probleme, die sich ergeben können für die Eltern?
Ja, die Eltern wollen einfach, dass den bestmöglichen Platz für ihr Kind haben, logischerweise. Mhm. Und wir erleben natürlich auch alles, ja, von überbehütet, also alle Facetten. Und ich denke mal, gemeinsam kommen wir dann hin, weil ich sehe eigentlich auch in dem Wort fördern ein bisschen fordern drinnen, aber auch nicht überfordern. Also diesen Spagat zu schaffen, das Kind dort abzuholen und behutsam weiterzubringen, das ist so.
Was wir hier noch haben, ist ein sehr spannender und praktischer Leitfaden, der zweigeteilt ist, nämlich zum einen ein Leitfaden für Eltern hörbeeinträchtigter Kinder und zum anderen auch für die Lehrer. Vielleicht können Sie das kurz ein bisschen erklären. Das drückt man dem Lehrer am besten in die Hand?
Ja, also ich freue mich, wenn wir das dann den Lehrern auch in die Hand drücken dürfen, weil wir haben jetzt auch einen Termin vereinbart, dass das mobile Team hören, Unterlagen bekommt. Es ist uns sehr hilfreich, weil...
Was steht denn da zum Beispiel drinnen in diesem Leitfaden für Lehrer?
Das sind einfach Anleitungen in der Unterrichtspraxis. Was muss ich beachten? Oder auch der Einblick in die Hörbeeinträchtigung. Was bedeutet es überhaupt, ein Cochlea-Implantat zu haben. Also ich denke, diese Einsicht und Aufklärung ist ganz wichtig, ist einmal die Basis für die Arbeit. Ja, ich möchte jetzt darüber noch ein bisschen hinausgehen. Ich denke mir auch, das Vertrauen, dass das Kind es schafft und auch das Vertrauen in die Personen, die mit dem Kind arbeiten. Im Wort Vertrauen ist ja auch das Trauen drinnen, also der Mut, Kindern auch Mut mitgeben und dann ein bisschen auch dann loslassen. Das Vertrauen, dass die beteiligten Personen auch bemüht sind, das Beste zu tun und auch, dass das Kind es schaffen kann. Wir haben ja viele Beispiele, schon von Kindern mit Cochlea-Implantaten oder anderer Hörtechnik, dass es
möglich ist.
Dass es möglich ist, dass ganz viel möglich ist.
The sky is the limit, muss man da vielleicht auch des Öfteren sich sagen. Und dem Kind vertrauen. Das sind die Hörgespräche, Sinnvolles aus dem Leben. Was bedeutet eigentlich Hören für Sie? Wenn Sie den ganzen Tag mit Hören und hörbeeinträchtigen Kindern zu tun haben. Was ist Hören für Sie?
Hören ist einer der wichtigsten Sinnesorgane von Anbeginn. Und da gibt's viele Aspekte, ja, zu hören gehört auch das genaue Hinhören, das Zuhören, die Sprache. Das sind so viele Dimensionen, die da mitspielen. Und ich muss sagen, ich selber habe als Kind chronische Mittelohrentzündungen gehabt. Ich weiß so ein bisschen, wie es ist, wenn man mal nicht so gut hört, wie sich's anfühlt. Und im Erwachsenenalter haben mich zwei Hörstürze eingeholt, die zum Glück mein Hörvermögen wieder bekommen, aber ich habe wirklich so die Selbsterfahrung gemacht, wie hört sich eine Schallempfindungsstörung an.
Ja. War das Stress oder warum haben Sie
das? Das war wahrscheinlich Stress.
Ja. Zweimal.
Ja, zweimal schon. Und deswegen ist auch, dass wir unser Hörorgan pflegen und gut darauf aufpassen, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ein schwieriger Punkt auch. Wie pflegen Sie denn und passen Sie darauf auf? Was kann denn jeder Einzelne von uns tun?
Ja, ich denke mal Stress, also Entschleunigung ist sicher auch ein ganz wichtiger Faktor. Aber auch das bewusste Hinhören und Lauschen, Hören jetzt in allen Variationen, ist sehr wichtig. Ja.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft jetzt berufsmäßig?
Also ich wünsche mir, dass das inklusive Denken und die inklusive Schule sich weiter bewegt in diese Richtung.
Also da gibt es schon noch einen Aufholbedarf?
Ja, auf jeden Fall.
Welche Länder stehen denn da gut da, wo Sie sagen, da schaue ich ein bisschen neidisch hin, weil da funktioniert es einfach besser als bei uns, noch besser?
Ja, also ich glaube, dass das schwerpunktmäßig in jedem Land unterschiedlich ist. Ich habe jetzt nur ein bisschen den Einblick von meiner Schwester, weil sie in Spanien lebt, da wird sehr viel für den Bereich Sehen getan. Aber ich glaube, dass alle Länder daran zu arbeiten haben. Da gibt's in allen Ländern sehr viel zu tun.
Also wenn Sie Fragen haben, auf der Seite hörverlust.at, glaube ich, werden Ihnen schon in erster Linie mal sehr gut geholfen. Da stehen sehr viele Informationen drauf, sehr viele Broschüren auch zum Download. Wie gesagt, der Eltern- und Lehrerleitfaden für Sie abrufbar oder Sie bestellen ihn direkt bei hörverlust.at. Dann sage ich vielen Dank für die Informationen und vor allem für Ihr Engagement. Weiter so. Also dieses Thema Hören beschäftigt Sie schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und das spürt man, das
merkt man.
Und das wird Sie auch weiter beschäftigen. Heidi Reschitz, vielen Dank. Dankeschön. Ihnen danke fürs Zuhören. Bis demnächst bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Dankeschön.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Es sind drei Momente. Die Geburt meiner Kinder, der erste Schrei, das sind Momente, die vergisst man nicht mehr.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Meine Botschaft an die Zuhörer ist, bewusst zu hören, hinzuhören, zuzuhören, im Sinne der Entschleunigung und des Miteinanders, ja, Hören und Sprache gehört zusammen. Und ich denke mir, wir sollten alle wieder anders hören lernen, das Richtige hinhören. Wir hören ja manchmal etwas und sind dann schon einen Schritt weiter. Aber wirklich jetzt im Moment zu sein und dem anderen zuzuhören, das wünsche ich mir.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ja, ich bin 1963 geboren, da war die Hörtechnik noch lange nicht so weit. Also es gab natürlich schon Hörgeräte, analoge Geräte, aber von Cochlea-Implantat war noch keine Spur. ich weiß nicht, wo ich heute sein würde mit einer Gehörlosigkeit, aber es wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Leben gewesen.